Ja. Tag auch, 33. Spieltag und unser Hamburger Sportverein muss nach Schalke 04. Und gut 6000 HSVer befinden sich jetzt in diesem Moment der Aufnahme auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Ich nehme das Ganze hier am Samstagmorgen um 10 Uhr auf und ich bin so verdammt optimistisch und gut drauf. Wieso, weshalb, warum, das erzähle ich euch gleich. Als erstes muss ich euch sagen, dass ich allen Fans, die auf dem Weg jetzt nach Gelsenkirchen sind, ganz fest die Daumen drücke. Ihr seid großartig, dass ihr diesen HSV auch nach diesen beschissenen Spielen immer noch so tatkräftig unterstützt. Ich finde es genial, geil und wünsche euch natürlich, dass der Weg nach Gelsenkirchen jetzt nicht unbedingt ein Weg zum Vergessen war, dass der HSV sich etwas von einer anderen Seite zeigt. Nur die Frage ist, warum sollte er das tun? Ne? Nur weil wir nach Gelsenkirchen fahren oder halt im Gedanken in Gelsenkirchen sind, das leider gewinnt immer noch kein Spiel und macht auch ein Fußballspiel nicht attraktiver. Aber gut, anyway, jetzt blicke ich einmal zurück auf meine Woche, die wirklich ohne den HSV sehr gut zurechtkam. Ich habe sehr viel gearbeitet in der zurückliegenden Woche, habe so gut wie gar nichts gelesen über den HSV, nichts gehört über den HSV. Habe jetzt auch gesehen, es gibt eine neue Podcast-Folge vom wunderbaren HSV-Podcast oder heißt der wundervolle HSV-Podcast. Ich weiß es immer nie. Sascha, es tut mir leid, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Wundervoll oder wunderbar, ist auch ganz egal. Als Gast Jenny Jones, Tim Christiansen, ja, der Reingemacht-Musiker, super geil. Ich werde mir diese Folge anhören auf dem Weg in meinen Urlaub, weil, da komme ich jetzt nämlich gerade zu, warum habe ich in der zu Ende gehenden Woche nichts über den HSV gelesen? Weil ich so richtig Gas gegeben habe beruflich. Ich habe nochmal, also echt, die Tage waren ausgefüllt von früh morgens bis wirklich spät abends und das mögen sich die jungen Hörer vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber wenn du dann doch in einem gewissen Alter bist und du hast echt viele, viele, viele Stunden gearbeitet, dann bist du einfach nur noch kaputt. Dann singst du nur noch ins Bett und du bist leer, ja, und dann hast du überhaupt gar keine Lust, oder ich hatte überhaupt gar keine Lust, danach irgendetwas über den HSV zu lesen. Und warum habe ich so viel Vollgas gegeben? Ich habe es ja gerade gesagt, weil es für mich in den Urlaub geht. Ja, ich habe mit diesem Tag jetzt Urlaub, und zwar 3 Wochen XXL. Wahnsinn, oder? Und die ersten, und am Montag fliege ich für 10 Tage mit meiner Frau nach Spanien. Und da werden wir die Sonne genießen. Die Wettervoraussichten sind brillant. Und als meine Frau mich gefragt hatte, Mensch, wollen wir nicht mal wieder in den Urlaub fahren? Und wir müssten doch mal Energie auftanken und du arbeitest so viel und so weiter und so fort. Dann haben wir mal geguckt, was könnte gehen, was, ne? Und dann haben wir etwas gefunden, was uns sehr gefallen hat. Aber ich wusste halt schon, als wir uns das angeguckt haben, naja, das ist ja, also dann sind wir ja in Spanien über dem letzten Bundesligaspieltag. Also den letzten Bundesligaspieltag werde ich dann, wenn ich ihn überhaupt sehen kann, dann irgendwo in Spanien in irgendeiner Bar sehen, wenn ich Glück habe. Aber es war genau diese Phase, wo wir 3-0 gegen Leipzig gewonnen haben, wo wir irgendwie einen richtig guten Lauf hatten, wo wir mit Bayern München zusammen das beste Rückrundenteam waren, noch deutlich besser als Werder Bremen. Genau das war der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, ich glaube zwar nicht, dass mit dem HSV immer so gut weitergeht und dass wir nachher noch international spielen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber der HSV hat jetzt so einen guten Lauf und Trainer und Mannschaft haben sich jetzt so aneinander gewöhnt, dass wir mit Sicherheit eine Rückrunde spielen, dass wir uns rechtzeitig retten und dass ich nicht mehr zittern muss am letzten Spieltag. Ja, Satz mit X war wohl nix. Kaum war der Urlaub gebucht, hat der HSV aufgehört zu siegen und jetzt sind wir in dieser richtig beschissenen Situation. Und trotz alledem, ihr hört es ja vielleicht an meiner Stimme, trotz alledem, ich bin heute Morgen aufgewacht und war richtig gut drauf und habe gesagt, alles klar, heute nur der HSV und heute werden wir definitiv gewinnen. Natürlich weiß ich, das liegt vielleicht gar nicht am HSV, sondern nur daran, dass es mein erster Urlaubstag ist und man generell dann besser drauf ist. Ich habe mich auch heute Morgen so ein bisschen daran erinnert, es fühlt sich so an wie beim Lotto spielen. Ich spiele nicht oft Lotto, ich weiß nicht, ob ihr oft Lotto spielt, aber also wenn ich Lotto spiele, dann ist das so, dass ich dann den Schein ausfülle und denke, naja, ist ja eigentlich Bullshit, ne? Aber egal. So, und dann an dem Samstag, wenn ich gespielt habe, dann habe ich mehrmals am Tag diese Idee, sag mal, was ist eigentlich, wenn heute Abend sich dein Leben komplett ändert? mehrfacher Millionär. Du hast ganz andere Möglichkeiten, höchstwahrscheinlich auch ganz andere Sorgen, aber du wirst ein ganz anderes Leben führen. Ey! Und dann bin ich total elektrisiert und sag, wow, vielleicht werde ich heute Abend mehrfacher Millionär. So, und dann guckst du die Ziehung der Lottozahl, die man ja sonst nicht guckt, aber dann guckst du sie natürlich und dann fällt die erste Kugel in diese Vorlage und du siehst, es ist keine von deinen und dann denkst du, na gut, okay, alles klar, mehrfacher Millionär, wäre ja auch Quatsch gewesen, ne? Aber, na gut, vielleicht habe ich noch 5 richtige, das sind dann vielleicht, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro, ich weiß es nicht, aber vielleicht zumindest ein toller Urlaub, ja? Und dann fällt die zweite Kugel in diese Vorrichtung, ja. Und so ist es dann ungefähr auch beim Fußball. Du denkst dann um 15.30 Uhr, geil, heute wird sicher ein geiles Spiel. Dann geht die Mannschaft auf den Rasen oder die beiden Mannschaften gehen auf den Rasen. Und ich habe heute bei Twitter gesehen, dass die Schalke-Fans wohl eine unglaublich großartige Eurofighter-Choreografie planen. Denn Schalke, es ist unwahrscheinlich, dass sie noch international spielen, aber sie haben noch eine Chance. Die ist zwar sehr gering, aber sie haben noch eine Chance. Und die wollen sie natürlich nutzen. Ne? Das letzte Spiel vor eigenem Publikum, vor eigenen Fans. Und die Fans wollen anscheinend nochmal alles geben. So, und dann siehst du das im Fernsehen und da denkst du schon, ah, ja gut, okay, aber egal. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Ne? Das wird sicher ein geiles Spiel vom HSV. Und dann ist der Anpfiff. Und nach 5 Minuten denkt man dann so, naja gut, okay, ja, erste Viertelstunde gehört vielleicht noch der Heimmannschaft, aber pass mal auf, dann kommen wir. Ja, und dann so in der Halbzeit überlegt man sich dann, okay, gucke ich mir die zweite Halbzeit auch noch an oder gucke ich dann lieber die Sky-Konferenz? Ja, so in etwa war das in den letzten Wochenenden und so könnte es natürlich heute auch wieder sein, denn alle Statistiken sprechen gegen uns, ja, also wenn du dann so siehst, ich habe das jetzt nicht vor mir auf dem Bildschirm, ja, aber ich glaube gelesen zu haben, dass Schalke die letzten 9 Heimspiele nicht verloren hat und sie, wie gesagt, noch rechnerisch eine Chance haben auf dem internationalen Platz. Und wenn du dir dann die Statistiken des Hamburger Sportvereins anguckst, ja, dass wir die zweitauswärtsschwächste Mannschaft der Liga sind und dass wir in den letzten 4 oder 5 Auswärtsspielen, glaube ich, nur ein einziges Tor geschossen haben oder so, dann weißt du natürlich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute nichts holen, dass wir heute verlieren werden oder maximal ein Unentschieden holen, die Wahrscheinlichkeit ist halt recht hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen werden auf Schalke, ist halt sehr gering. Aber die Hoffnung, wie ihr wisst, stirbt ja dann bekanntlich zum Schluss. Ich habe euch am Anfang des Podcasts gesagt, ich habe nicht viel gelesen in dieser Woche, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so wirklich viel. Ich habe natürlich gelesen über die Millionen, die Kühne wieder dem HSV zur Verfügung gestellt hat, sich dann noch ein paar Prozent der HSV-Aktien gesichert hat, damit wir überhaupt die Lizenz für die erste und zweite Bundesliga in der nächsten Spielzeit bekommen. Wie ich darüber denke, das werde ich dann nach dem Schalke-Spiel ins Mikrofon husten oder vielleicht sogar in meinem Urlaub, ja, wenn ich da irgendwo WLAN habe, vielleicht spreche ich dann mal mein iPhone und mache mir dann meine Gedanken zu den, ich sage jetzt mal wieder, grundsätzlichen Dingen des Hamburger Sportvereins. Heute möchte ich natürlich nur sprechen über das Spiel gegen Schalke und das, was ich da jetzt so gelesen habe, gerade heute Morgen habe ich mich natürlich noch ein bisschen erkundigt, das weiß ich gar nicht, wie ich das so einordnen soll. Ne? Also da sind 3 Dinge, die mir besonders ins Auge gefallen sind, über die ich jetzt mit euch nochmal sprechen möchte. Fakt Nummer 1 ist, dass Markus Gisdol bekannt gegeben hat, dass Gideon Jung in die Innenverteidigung rückt für Mavrai. Also Gideon Jung und Papadopoulos, außer es sollte sich in den nächsten letzten Stunden vor dem Spiel noch irgendwie jemand verletzen. Ansonsten ist das unser Innenverteidiger-Duo, Papadopoulos und Jung. Das finde ich gut, also bestmöglich, glaube ich, in der aktuellen Situation. Auch wenn Papadopoulos wie die gesamte Mannschaft auch einen Hänger hat, so kann man ja hoffen, dass er vielleicht auch gegen Schalke trifft, gegen seine beiden Ex-Vereine Leverkusen und Leipzig hat er meines Wissens getroffen. Und vielleicht macht er das dann ja auch gegen Schalke, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall ist Gideon Jung und Papa, das ist natürlich jetzt das bestmögliche Innenverteidiger-Duo. Aber wenn Gideon Jung in der Innenverteidigung spielt, dann kommen wir zum Fakt Nummer 2. Wie sieht es aus auf der Doppel-6? Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir mit einem neuen System spielen werden. 2 Tage vor Saisonende, also werden wir mit einer Doppel-6 spielen. Wer ist die Doppel-6? Und im Abendblatt vermuten sie, dass unser junges Talent, wie heißt er noch? Janjic, genau, Janjic aus der Schweiz, ja, der ja beim letzten Heimspiel sein Debüt gegeben hat für den Hamburger Sportverein, der wird wohl auf der 6 spielen, genauso, denkt man zumindest, wie Wallace. Und Janjic, Wallace, die haben, glaube ich, noch nie zusammen, also was heißt glaube ich, das weiß ich natürlich, die haben noch nie zusammen in der Bundesliga gespielt. Und das wäre natürlich ein unglaublich großes Risiko, weil das ist ganz viel Unerfahrenheit auf dem Platz, auf so einer so strategisch wichtigen Position. Okay, wen könnte man denn statt Janjic und Wallace einsetzen? Vielleicht ein Ostscholek, vielleicht ein Sakai, die brauchst du aber vielleicht auch auf den Außen. Mindestens einen von den beiden. Also insofern ist das ja nicht so ganz abwegig vielleicht, dass die beiden auf der 6 spielen. Ich finde es generell, also jetzt guck nochmal auf Janjic, ich finde es ja generell super, wenn man jungen Spielern das Vertrauen schenkt. Das wurde beim HSV in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht. Das finde ich großartig. Aber ich möchte einfach auch nur jedem HSV-Fan und uns allen nur zurufen, junge Spieler dürfen, / müssen auch Fehler machen. Ja, natürlich ist es in der Sekunde dann, wenn so ein Fehler passiert, ein Fehlpass ja direkt in die Beine vom Gegenspieler oder was weiß ich, oder man lässt sich einfach übertümpeln von Huntelaar und Co. Natürlich ist das in der Sekunde ärgerlich und am 33. Spieltag, wenn es um alles geht und wir mit einem Bein schon in der zweiten Liga stehen, ist es mal besonders ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, wir haben es in der Vergangenheit immer wieder mit Erfahrung versucht und wir brauchen Spieler, die uns sofort helfen. Ja, und wo stehen wir? Zum gefühlt 6000. Mal in der Relegation. Also insofern, ich finde es gut, wenn das so ist. Es ist natürlich auch sehr mutig und es ist auch ein Risiko. Gerade für so einen Janjic auswärts auf Schalke ist natürlich auch ein Riesenpublikum. Da kannst du natürlich schnell verunsichert sein. Ne? Wallace sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, möchte ich mal sagen. Der hat ja unglaublich gut begonnen. Da waren wir doch alle total verwundert, wie gut der in seinen ersten Spielen gespielt hat. Wahnsinn. Dann hat er so eine Delle und seitdem spielt er auch nicht mehr oder spielt nicht mehr regelmäßig oder zumindest nicht von der Startelf. Ich kann das auf der einen Seite vielleicht verstehen, weil seine Leistungen dementsprechend auch nicht gut waren. Aber in den Spielen, wo Wallace nicht gut war, hat auch die ganze Mannschaft nicht gut gespielt. Da waren zehn Pfeifen auf dem Rasen. Den Torwart bei uns klammere ich mal immer gerne aus. Aber ansonsten war das furchtbar. Ja, ich denke jetzt so an das Spiel Bayern, glaube ich, da hat er auch in der Startelf gestanden. Ich meine, da sind wir komplett alle untergegangen. Und man weiß, und das ist ja nicht HSV-exklusiv, man weiß, dass wenn man Spieler aus Südamerika holt, Brasilien, Venezuela, Argentinien oder was weiß ich vorher, ja, die brauchen ein halbes Jahr bis ein Jahr in der Regel, um sich zu akklimatisieren. Und zwar wirklich tatsächlich hier mit dem Klima, aber auch mit der Kultur, mit der Ernährung, mit der Spielweise, mit der Schnelligkeit, mit der Körperlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, einen Wallace einzusetzen, ich glaube, der hat ganz, ganz viel Potenzial, viel mehr, als ich das erst vermutet habe. Das finde ich eigentlich ein überraschend guter Deal gewesen. Aber klar, immer noch mit großen Schwankungen. Aber in der Regel habe ich ihn besser gesehen, als ich es erwartet habe. Insofern, ja, ein Wallace und ein Janjic, das ist spielerisch vielleicht sogar nicht undenkbar. Aber es ist natürlich am 33. Spieltag gegen Schalke auf Schalke ein richtiges Risiko, das ist klar. Ne? Und also wir haben die Innenverteidigung, wir haben die Doppel-6 und dann ist natürlich jetzt noch die Frage, was ist mit dem Sturm? Auch wenn ich nicht viel gelesen habe in dieser Woche, so habe ich natürlich auch mitbekommen, dass Markus Gisdol in einer Pressekonferenz, die ich nicht gesehen habe, aber zumindest nachgelesen habe, dass er wohl zugegeben hat, dass Bobby Wood seit längerer Zeit schon nicht mehr schmerzbefreit spielen kann, dass er nur noch mit Schmerzmitteln spielen kann und klar, gegen muskuläre Verletzungen oder Probleme helfen keine Schmerzmittel, das kann also nur was anderes sein und da Bobby Wood in seiner Vergangenheit schon des Öfteren auch am Knie behandelt oder sogar auch operiert worden ist, kann man davon ausgehen, dass es sich wieder um die Knie handelt, der HSV hält das noch so ein bisschen bedeckt, aber ja, es ist natürlich ein Zeichen, sage ich jetzt mal, an die Mannschaft, wenn ein Bobby Wood hinter seinen Leistungsmöglichkeiten zurückliegt und trotzdem immer dann in der Startelf steht. Gut, wenn wir so ein frühes Pressing spielen, dann kann ich schon verstehen, dass du nicht mit dem Pierre-Michel Lasogga spielen möchtest, weil der kann das sehr wahrscheinlich gar nicht so umsetzen, wie das der Trainer gerne hätte. Ein Gregoritsch vielleicht auch nicht so, der hat halt andere Qualitäten. Insofern könnte man vielleicht denken, ist es ja ganz logisch, dass du dann zumindest auf dem halbfitten Bobby Woods setzt, bevor du einen Gregoritsch oder einen Lasogga in die Startelf stellst, vorne. Ne? Aber was mir so ein bisschen dann nicht erklärt wird, und wenn ich Pech habe, ist das jetzt die größte Dämlichkeit, die ich ins Mikrofon huste, weil der vielleicht verletzt ist und ihr alle wisst es, nur ich nicht. Aber ich frage mich, was ist denn mit Luca Waldschmidt bei diesem Thema? Luca Waldschmidt habe ich bisher auch gar nicht so schlecht gesehen, wenn er die wenigen Spieleinsätze, die er hatte, wenn er gespielt hatte. Der war zumindest auch schnell, der war griffig, der war auch recht ballsicher. Und vielleicht, bevor ich dann einen nicht wirklich fitten Bobby Wood aufs Feld stelle, warum beginne ich dann nicht auch mal mit dem Luca Waldschmidt? Der HSV muss sich natürlich auch generell die Frage stellen, ich habe das ja eben schon mal mit bei Janjic kurz erwähnt, wie der HSV mit seinen jungen Talenten umgeht. Ja, und ich finde, das ist ein Armutszeugnis in den letzten Jahren gewesen. Ich weiß, es ist der 33. Spieltag und ich weiß, uns droht ein direkter Abstieg oder zumindest eine Relegation. Aber nichtsdestotrotz, wir werden immer wieder Spieltage haben, wo wir dann sagen, ja, dann darfst du ja noch nicht auf junge Talente setzen. Aber wann tust du es denn dann? Beim HSV als junger Spieler wirklich Fuß zu fassen und zu einem richtigen Bundesligaspieler zu reifen, das ist nicht unmöglich, aber es ist schwerst möglich. Natürlich haben wir einen Gideon Jung. Der hat's bewiesen, ja, dass er das Zeug hat und dass er das auch beim HSV schaffen konnte, zumindest ein respektabler Bundesligaspieler zu werden und der jetzt gerade am Anfang seiner Karriere steht. Ja, da haben wir es bewiesen, aber wir haben es auch so oft nicht bewiesen, ja, dass wir ein Jonathan Tah etwas nicht zugetraut haben, der bei uns, ja, der kann in der Innenverteidigung stehen oder nehmen wir dann doch lieber wieder Giroud und so weiter. Ja, und dann geht er nach Leverkusen und wird Nationalspieler. Von dem hierbei will ich jetzt gar nicht erst anfangen, der höchstwahrscheinlich bei seinem neuen Verein Champions League spielen wird. Also, ich finde es auch wahnsinnig schwer. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, wenn ich so zurückblicke, haben wir wirklich nur einen Gideon Jung und einen Huimeng Song, der mir einfällt. Das sind zwei Spiele, die mir einfallen, wo ich denke, die haben es aus der Jugendmannschaft oder U17 oder so, haben sie es geschafft, tatsächlich dann mal hochzukommen in die Bundesliga und dort Fuß zu fassen. Ja, und jetzt sprechen alle über einen Jan-Fiete Arp, Riesentalent mit 17 und alle sagen, auch beim HSV, auch der Trainer und so weiter, alle sagen, ja, wow, den müssen wir halten und da kommen natürlich jetzt schon andere Mannschaften. Und wenn ich das dann so ein bisschen mitverfolge, ich komme gleich wieder auf das Schalke-Spiel, ne? Aber wenn ich das wieder so ein bisschen mitverfolge, dann denke ich so, ey, wenn ihr jetzt der Vater wärt von Jan-Fiete Arp, ja, oder ihr wärt der Spielerberater von Jan-Fiete Arp, würdet ihr Jan wirklich mit bestem Gewissen und ja, mit besten Absichten, würdet ihr ihm wirklich raten, beim HSV zu bleiben? Wirklich jetzt? Ja, ne? Ich nicht. Ich kann es verstehen, wenn dann der Vater oder der Spielerberater oder wer auch immer sagt, du, geile Stadt, geile Stadion, tolle Fans, aber mal ganz ehrlich, wenn du eine Bundesliga-Karriere anstrebst und vielleicht richtig Fuß fassen möchtest in diesem Business, dann musst du woanders hin, weil beim HSV kriegst du so gut wie nie eine Chance, egal welcher Trainer da war und egal welche Konstellation beim HSV war, die gibt's ja irgendwie nicht. So, und jetzt komme ich zurück auf Luca Waldschmidt, da denke ich, ja, wenn Bobby Wood nicht wirklich fit ist und Lasogga und Gregoritsch vielleicht über mehr Potenzial oder Erfahrung verfügen, aber vielleicht für dieses Pressingspiel nicht ausgelegt sind, warum denn nicht ein Luca Waldschmidt? Also den würde ich da sehen, irgendwie. Gut, aber, und das ist jetzt keine Floskel, die ich sage, ich vertraue Markus Gisdol. Ich bin mal echt gespannt, welche Spieler er jetzt aufstellen wird heute beim Spiel. Und ich vertraue ihm, dass er da das gut macht. Und das ist kein böser Satz, das ist auch nicht zynisch gemeint. Denn wenn dieser Podcast mit knapp 450 Folgen einen Untertitel hätte, dann würde dieser Podcast heißen nur der HSV-Podcast und als Untertitel am Trainer lag es nie. Ja, also egal welche Trainer wir hatten, dass wir so einen Grütz und schlimmen Fußball spielen, ehrlich gesagt, also an den Trainern lag es mehr oder weniger irgendwie wirklich nicht. So. Also, jetzt geht es ins Stadion in wenigen Stunden, ja, 5,5 Stunden noch genauer gesagt. Für mich jetzt im Moment der Aufnahme, für euch dann natürlich definitiv weniger. Schalke gegen Hamburg. Ich habe ein gutes Gefühl, gebe ich ja zu. Das ist völlig unbegründet und sollte der HSV verlieren oder schlecht spielen oder sich einen Unentschieden erkrampfen, ich wäre nicht verwundert. Jetzt würde mich nicht wundern, aber mein Gefühl, und das ist wirklich nur subjektiv und ohne jeglichen Bezug auf die Realität, aber mein Gefühl sagt mir heute irgendwie, dass da was geht beim HSV, dass Schalke das Spiel machen muss vor den eigenen Fans und dass dem HSV dann vielleicht auch etwas mehr gelingt. Denn Markus Gisdol hat natürlich recht, als er gesagt hat, gegen Mainz, da waren zwei Mannschaften auf dem Rasen, die nichts anderes wollten, als bloß Fehler vermeiden. Und das sieht heute natürlich so ein bisschen anders aus und deswegen könnte das Spiel ein bisschen besser werden, aber natürlich könnte dadurch auch das Spiel von Schalke 04 deutlich besser werden. Und ich werde es mir zumindest angucken heute auf Sky und dann werde ich nicht, das mache ich sonst immer, dann werde ich sonst nicht, wenn oben links die Ergebnisse aus anderen Stadien angezeigt werden, dann werde ich nicht künstlich weggucken, um mir nachher die Spannung zu behalten, sondern ich werde da definitiv hingucken, weil ich einfach definitiv jetzt auch zu aufgeregt bin. Und da gibt es natürlich ein paar Spiele, die mich besonders interessieren. Allen voran, das wichtigste Spiel neben dem Spiel Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Das ist das Spiel in Freiburg. Freiburg gegen Ingolstadt und wir HSVer sollten heute alle auch halbe Freiburger sein und Freiburg wirklich alle Daumen drücken. Die könnten heute zu Hause mit einem Sieg es klar machen, dass sie in der nächsten Saison Euroleague spielen, aber deswegen drücken wir natürlich nicht die Daumen, das können sie meinetwegen gerne, viel Spaß dabei. Aber es geht natürlich darum, gewinnt heute Freiburg gegen Ingolstadt, dann würde Ingolstadt heute Abend um 17.30 Uhr als zweiter Absteiger feststehen und egal, ob es dann den HSV, Mainz, Wolfsburg oder Augsburg trifft, dann würde es für diese Mannschaft nur noch darum gehen, wer muss in die Relegation und wer schafft es gerade noch. Also Ingolstadt als zweiten Absteiger wäre für uns alle natürlich eine gefühlte, würde uns natürlich deutlich, deutlich weiter entspannen. Tut mir das jetzt für alle Ingolstädter natürlich leid, ist immer doof, aber im Abstiegskampf ist natürlich jeder selbst der Nächste. Also meine Hoffnung ist Freiburg und ich traue zwar Ingolstadt echt zu, die kratzen, beißen, kämpfen, die nötigen mir schon Respekt ab, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Freiburg diese Chance jetzt nutzt, zu Hause als Aufsteiger dann nachher Euroleague zu spielen. Das wäre wirklich toll. Also drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Das ist das Spiel, was mich nach dem Spiel Schalke-Hamburg am meisten interessiert. Aber dann interessiert mich natürlich auch noch das Spiel in Mainz. Ja, wie werden die Mainzer gegen Frankfurt spielen? Und ich glaube, dass Mainz das leichteste Los am 33. Spieltag hat. Mit Frankfurt, finde ich, ist gar nichts mehr los. Da will sich, glaube ich, keiner mehr verletzen, um nachher im DFB-Pokal gegen Dortmund aufgestellt zu werden und da vielleicht das große Wunder zu schaffen, nach Frankfurt endlich mal wieder einen Titel zu holen. Und deswegen, ich glaube, Bundesliga schenken die jetzt ab. Ich habe ein paar gute Bekannte in Mainz und auch ein paar langjährige Twitter-Follower, die es mit Mainz halten und die denken genau andersrum. Die sagen, Frankfurt liegt uns nicht und wir haben Angst vor der eigenen Courage und Frankfurt kann befreit aufspielen. Man kann ja für alles immer eine Begründung suchen. Ich persönlich glaube, dass Mainz ein relativ leichtes Spiel haben wird und Mainz wird heute definitiv 3 Punkte einfahren. Dann ist es wichtig, wie Wolfsburg zu Hause spielt. Die haben Gladbach zu Hause. Gladbach, ja, da ist die Chance auf einen europäischen Platz deutlich höher als noch für Schalke, weil die sind nur 3 Punkte weg von Hertha, die momentan auf Platz 6 sind. Also ich hoffe, für Gladbach geht es um alles, für Wolfsburg geht es natürlich auch um so gut wie alles. Ich denke mal, da ist eine Punkteteilung realistisch. Das wäre natürlich für den HSV alles andere als gut. Wir hoffen hier natürlich, dass Gladbach einen Auswärtssieg einfährt. Aber auch hier, denke ich, werden wir nicht unbedingt Schützenhilfe bekommen. Mainz gewinnt zu Hause gegen Frankfurt und Wolfsburg holt mindestens 1 Punkt gegen Gladbach, wenn nicht gar 3. Ich glaube, da geht nicht viel. Die Mannschaft, auf die wir jetzt besonders gucken sollten, heute und am nächsten Wochenende, ist Augsburg. Und dann blicken wir nochmal nach Augsburg. Das ist das letzte Spiel, was für uns interessant ist. Denn Augsburg hat 2 Punkte mehr als der Hamburger Sportverein, hat 36 Punkte. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Augsburg keinen einzigen Punkt mehr in dieser Saison holt. Am letzten Spieltag müssen die nach Hoffenheim. Und heute, am 33. Spieltag, empfangen sie Dortmund. Dortmund und Hoffenheim, die sich noch betteln werden bis zum letzten Spieltag um die direkte Champions-League-Teilnahme. Ich glaube, da geht Augsburg unter. Ich glaube, dass die Motivation bei Dortmund und Hoffenheim riesig sein wird. Und hier ist eine gute Chance, dass Augsburg keinen Punkt mehr holt. Das heißt, sie würden damit 36 Punkten stehen bleiben, was wiederum bedeutet, sowohl für Mainz 05 als auch für den Hamburger Sportverein, die aktuell 34 Punkte haben, dass man in den letzten beiden Spielen nur einen einzigen Sieg benötigt. Was heißt nur? Ja, ist immer noch schwer genug. Aber dass man einen Sieg benötigt, um 37 Punkte zu haben, um dann am letzten Spieltag tatsächlich Augsburg auf den Relegationsplatz zu schieben und man selber sich ganz knapp rettet. So könnte ich mir das vorstellen. Und ja, ich hoffe, dass die Augsburger jetzt mir da keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn es ist natürlich auch nicht völlig aus der Welt zu greifen. Natürlich könnte auch Augsburg gegen Dortmund sich nochmal mobilisieren. Zu Hause, Heimpublikum und dann Dortmund vielleicht ein Unentschieden abzwingen oder sogar vielleicht Dortmund schlagen. Das könnte natürlich sein, ne? Denn Augsburg weiß auch, ein Sieg bedeutet 39 Punkte, bedeutet definitiv gerettet, ja, und man kann nicht mehr absteigen. Das ist natürlich auch Motivation pur für Augsburg. Aber wie gesagt, die treffen auf zwei Gegner, die unglaublich spielstark sind, die auch auswärts sehr gut sind. Jetzt Dortmund zum Beispiel und die unbedingt noch die direkte Champions-League-Teilnahme haben. Und wenn ihr jetzt sagt, Dortmund, Tuchel, was ist da los? Ich glaube, zwischen Tuchel und der Mannschaft, ich glaube, da funktioniert es auf einem sehr hohen Niveau noch ganz gut. Dass es da nicht perfekt läuft, wissen wir, glaube ich, alle. Aber ehrlich gesagt, das wird jetzt nicht die Mannschaft hemmen, da irgendwie einen guten Fußball zu spielen. Also das sind die Spiele, auf die ich gucken werde. Ich drücke Freiburg die Daumen natürlich gegen Ingolstadt. Ich hoffe auf einen Ausrutscher von Mainz gegen Frankfurt, aber denke, das wird das einfachste Spiel zu tippen sein. Das gewinnt Mainz. Wolfsburg-Gladbach, da glaube ich auch nicht dran, dass Gladbach gewinnt, aber das ist zumindest nicht ganz so unrealistisch wie Mainz-Frankfurt. Und da, wo ich wirklich noch drauf hoffe, neben dem Spiel Frankfurt-Ingolstadt, wo ich sehr drauf hoffe, auch hier Augsburg-Dortmund, da hoffe ich auf einen Auswärtssieg von Dortmund. Und ich denke, das tue ich in eurem Sinne, das macht ihr genauso. Und in diesem, ja, da bleibt mir jetzt ehrlich gesagt nichts anderes mehr übrig, als uns allen ein richtig gutes Spiel zu wünschen. Und den Fans dort in Gelsenkirchen sage ich, also den HSV-Fans natürlich, sage ich, ey, gebt alles für die Mannschaft. Geil, dass wir da so viele Fans haben, die da jetzt hinfahren. Allerdings, habt auch im Hinterkopf, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir da nichts holen auf Schalke. Aber solange da irgendwas möglich ist, sollten wir natürlich alle versuchen, daran zu glauben und der Mannschaft und dem Trainer unser Vertrauen zu schenken. Ich bin gespannt, was es wird. Ich melde mich mit großer Wahrscheinlichkeit sogar gleich heute Abend wieder, am Samstag nach dem Spiel. Ansonsten melde ich mich irgendwann im Laufe des Sonntages. Vielen Dank, Feuerohr, nur der HSV und tschüss aus Hamburg.